Spektrum Podcast Goes True Crime ist heute das Motto. Wir sprechen nämlich über Mordermittlungen und die berühmte Spurensicherung. Wie die Kriminaltechnik mit Hilfe von Pflanzen Verbrechen aufklärt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Sie sind die heimlichen Stars in jedem Krimi. Die Spurensicherung, also die Kriminaltechnikerinnen und Kriminaltechniker. Sie sind es ja oft, die nach einem Verbrechen den Tatort dann genau unter die Lupe nehmen, Spuren und DNA sammeln und so häufig den entscheidenden Unterschied machen. Denn durch ihre Arbeit ist es dann oft erst möglich, Täterinnen und Täter zu identifizieren und so Verbrechen aufzuklären. Meistens geht es dabei um menschliche Spuren, also um Haare, Fingerabdrücke, DNA und so weiter. Aber das ist heute unser Thema. Die Kriminaltechnik schaut sich immer häufiger auch Pflanzen an, die am oder in der Nähe des Tatorts gefunden werden. Nur warum? Das erklärt uns mein heutiger Gast Andreas Jahn von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Andreas.
Hallo Marc.
Ja, Andreas, ihr habt bei Spektrum drei Kriminaltechniker, die so ein bisschen ihre Arbeit mit diesen Pflanzen beschreiben. Und der Text dazu, der startet an einem Sonntag, nämlich 1992 am 3. Mai. Und wir befinden uns in einem abgelegenen Wüstengebiet im US-Bundesstaat Arizona. So, und da macht ein Motorradfahrer damals einen ziemlich grausigen Fund. Welchen denn?
Ja, er fand die Leiche einer Frau, die nackt mit dem Gesicht nach unten in einem Graben lag.
Und dann, ja, kommt die Kriminaltechnik ins Spiel. Die schafft es nämlich dann, den Täter zu überführen. Wie?
Ja, in der Tat. Die Spurensicherung kam relativ schnell auf einen Tatverdächtigen. Sie fand nämlich einen Pager, also so einen Piepser. Den konnte man natürlich dann zuordnen zu einem Verdächtigen. Der dann auch, also die Leiche der Frau war eine Prostituierte. Dieser Verdächtige hat dann zugegeben, dass er die Frau kennt. Diesen Fundort der Leiche kennt er zwar auch, aber er war seit ewigen Zeiten nicht mehr da gewesen und hat also alles geleugnet. Und da kam man erstmal nicht weiter. Am Tatort standen aber gewisse Bäume. Das ist der Palo Verde-Baum. Das ist so ein Wüstenbaum in Arizona und auch sonst in USA und Mexiko kommt der vor. Und da gab es Abrissspuren. Das heißt, da ist offensichtlich ein Auto dran vorbeigeschrammt. Und jetzt hat man auf der Ladefläche des Pickups von dem Verdächtigen zwei Samenkapseln von einem Palo Verde-Baum gefunden. Und jetzt stellte sich die Frage, stammen diese Samenkapseln vom Tatort? Und da hat sich die Polizei an einen Genetiker von der University of Arizona gewendet und der sollte sich das halt mal angucken. Und der musste natürlich erstmal feststellen, ja, kann ich das überhaupt, kann ich Bäume als Individuen genetisch voneinander unterscheiden? Und es kam tatsächlich raus, ja, das geht. Man kann jeden einzelnen Baum als Individuum mit einem genetischen Fingerabdruck voneinander unterscheiden. Und dann hat er sich, also dann hat er dann Proben bekommen von ganz vielen verschiedenen Bäumen und konnte dann tatsächlich diese beiden Samenkapseln dem Baum zuordnen, wo eben am Tatort, wo dieses Auto vorbeigeschrammt ist. Und damit war nachgewiesen, der Verdächtige war tatsächlich am Tatort und er wurde auch damit auch verurteilt.
Ja, er wurde am Ende auch verurteilt, dann wegen dieser Pflanzenspuren, könnte man sagen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, was heute in der Kriminaltechnik dann schon so alles möglich ist. Und das läuft da jetzt bei Menschen, das kennt man aus Krimis oft unter dem Namen genetischer Fingerabdruck. Und so wie ich dich verstehe, ist das jetzt bei den Pflanzen ja ungefähr ähnlich abgelaufen. Wie funktioniert sowas denn eigentlich, also dieser genetische Fingerabdruck?
Ja, das ist eine Methode, die hat der amerikanische Biochemiker Carey Mullis erfunden, hat auch dafür den Nobelpreis 1993 bekommen. Das ist die PCR, also die Polymerase-Kettenreaktion. DNA besteht ja aus, ist ja ein Doppelstrang, besteht aus zwei Einzelsträngen, die also wie Bild und Spiegelbild aneinander passen. Wenn man jetzt so einen Doppelstrang leicht erhitzt, dann denaturiert er. Das heißt, die beiden Stränge trennen sich auf. Dann hast du zwei Einzelstränge. Und an so einem Einzelstrang dockst du dann einen sogenannten Primer an. Das ist ein ganz kurzes DNA-Stück mit nur 4-5 Bausteinen. Und das funktioniert als Starter. Und an diesem Starter kann dann das Enzym Polymerase andocken und kann dann die fehlende Hälfte ergänzen. Das heißt, du hattest ja vorher zwei Einzelstränge und jetzt hast du zwei Doppelstränge. Jetzt machst du das Ganze nochmal, machst also wieder leichte Hitze, dann trennen sich die beiden Doppelstränge, hast du schon wieder 4 Einzelstränge, die kannst du dann wieder verdoppeln, dann hast du 4, 8, 16. Also du weißt, wo das hinausläuft. Das Ganze ist eine Kettenreaktion. Deswegen Polymerase, Kettenreaktion. Das heißt, man kann aus einer winzigen DNA-Probe, wenn die so klein ist, mit der man sonst nichts anfangen könnte, kann man damit so weit vervielfältigen, dass du eine große Menge an identischer DNA hast, mit der du arbeiten kannst. Und darauf beruht diese Methode des genetischen Fingerabdrucks.
Und den gibt's ja jetzt dann, haben wir gerade festgestellt, nicht nur von Menschen, sondern eben auch, wie in dem Fall beschrieben, von Pflanzen. Nach welchem Prinzip geht man denn da vor?
Also im Prinzip natürlich genauso. Auch Pflanzen haben natürlich auch ein Erbgut als DNA. Und da kann man, wie jetzt auch in dem ersten Fall, theoretisch, sage ich jetzt mal, individuelle Pflanzen als Individuen erkennen. Das Problem ist aber jetzt, dass viele Pflanzen sich über Ableger vermehren. Das kennt man ja auch von zu Hause, vom Blumenkasten. Du setzt eben halt einen Ableger einfach in die Erde. Und diese Pflanzen sind aber genetisch identisch. Das heißt, die kann ich gar nicht unterscheiden. Und dann kann ich mit der Methode natürlich nichts anfangen.
Ah ja, spannend. Okay. Mhm. Und hast du vielleicht noch mal ein Beispiel für einen weiteren Fall, in dem dieser genetische Fingerabdruck von Pflanzen dann auch eine Rolle gespielt hat? Weil die Kriminaltechniker bei euch beschreiben ja, dass sie versuchen, das immer mehr einzusetzen.
Ja, genau. Das war jetzt auch ein Fall, ein sogenannter Cold Case, also ein ungeklärter Mordfall aus dem Jahr 1998. Da hat man in Venlo, das ist in den Niederlanden, liegt direkt an der Grenze zu Deutschland, an der Straße, eine Frauenleiche gefunden. Es kam auch relativ schnell der Ehemann dieser Frau in Verdacht. Nur der wohnte in Wuppertal, das sind etwa 100 Kilometer Entfernung. Und man hat schon mal an den Fingernägeln des Opfers hat man DNA-Spuren von dem Ehemann nachgewiesen. Er kam also dann in Verdacht, wurde natürlich verhört. Er hatte aber jetzt eine sehr interessante Erklärung für diese Spuren, die man an der Leiche gefunden hat von ihm. Er hat nämlich erzählt, ja, wir haben uns tatsächlich gestritten, aber wir haben uns auch wieder versöhnt. Und meine Frau hat mir Pickel aus dem Gesicht ausgedrückt. Und daher kommt die DNA unter die Fingernägel. Naja, man konnte eben halt dann, also man hat weiter natürlich geforscht, aber man konnte jetzt nichts weiter nachweisen. Es ergab sich kein erhärteter Tatverdacht und der Mann wurde nach einem halben Jahr aus der Untersuchungshaft wieder entlassen.
So, und dann, die Leiche wurde 1998 gefunden, Anfang 2004 dann, also 6 Jahre später, hat die Staatsanwaltschaft Wuppertal dann die Ermittlungen wieder aufgenommen. Und im Mai desselben Jahres haben dann einige Kriminaltechniker am Institut des BKA, also Kriminaltechnisches Institut des BKA, so eine kleine Tüte bekommen mit einer Spur namens Spur 102. So, und da waren Laubblätter drin. Wie ging es dann weiter?
Genau, jetzt kommen nämlich unsere drei Autoren von unserem Artikel ins Spiel. Uwe Schleenbecker, Martina Unterländer und Andreas Hellmann. Wie du schon sagtest, arbeiten am Kriminaltechnischen Institut des Bundeskriminalamts in Wiesbaden. Und der wurde diese ominöse Tüte mit der Probe 102 gefunden, überreicht. Man hat nämlich in dem Kofferraum des Verdächtigen damals, 1998, zwei Blätter gefunden. Zwar ein Stieleichenblatt und ein Birkenblatt. Die hat man dann in die Asservatenkammer gesteckt. Aber gut, das ist natürlich ganz normales Laub. Also die Leiche wurde im November gefunden, das heißt im Herbst. Das heißt, da lag überall Herbstlaub rum. Und Eichen und Birken, die gibt es natürlich nicht nur in den Niederlanden, die gibt es natürlich auch in Wuppertal, die gibt es überall in Mitteleuropa. Das heißt, die Polizei damals hat dem nicht sehr viel Wert beigemessen, aber man hat sie nicht weggeschmissen. Also sie wurden aufgehoben. Und diese Tüte mit den zwei Blättern wurden jetzt unseren drei Autoren wieder überreicht. Könnt ihr damit was anfangen? Die haben sich das dann angeschaut. Jetzt ist es erstmal so, bei der Birke, die bildet Stecklinge. Das heißt, die vermehrt sich auch sozusagen über Ableger. Damit fiel die Birke schon mal aus. Damit kann man nichts nachweisen. Aber bei der Eiche ist das anders. Die Eiche bildet keine Stecklinge, also ist es da schon mal möglich, sie individuell zu unterscheiden. Jetzt kam natürlich, wie du sagst, es sind ja schon 5, 6 Jahre vergangen. Das war ja schon halb verrottet, vergammelt. Kann man denn da überhaupt noch DNA nachweisen? Und das war wohl relativ aufwendig, aber sie haben sich dieses alte Blatt angeschaut und konnten tatsächlich DNA so weit mit PCR vermehren, dass man damit arbeiten kann. Also das heißt, es ging. Jetzt war natürlich die Frage, ja, wie sieht es denn aus? Ist dieses Eichenblatt, stammt das vom Fundort der Leiche? Und dann haben sich die Autoren zusammen mit der Polizei in Niederlande und in Wuppertal den Tatort von damals, den Fundort der Leiche von damals nochmal genau angeschaut. Und da standen natürlich überall Bäume rum. Und dann haben sie sich überlegt, wo, an welchem Baum nehmen wir Proben? Und dann haben sie von insgesamt 42 Eichen, die da drumherum rumstanden, Proben genommen und haben natürlich dann nochmal die Probe 102, also das Eichenblatt aus dem Kofferraum, miteinander verglichen und es kam tatsächlich ein Treffer. Der Treffer war, dieses Blatt stammt von dem Baum, der direkt neben der Leiche wächst. Das heißt, damit war nachgewiesen, der Ehemann war tatsächlich an diesem Fundort in Venlo an der Leiche und das heißt, er war damit überführt.
Mhm. Und ist es dann wirklich auch aufgrund dieses Blatts zu einer Verurteilung gekommen?
Ja, genau. Es kam also dann 2006 zum Prozess und der Mann ist dann wegen Totschlag verurteilt worden. Und auch die Revision dann beim Bundesgerichtshof ist verworfen worden. Das heißt, das Urteil ist dann damit auch rechtskräftig geworden.
Ja, Wahnsinn. Okay. Alles durch ein Eichenblatt und dann eben natürlich die kriminaltechnische Arbeit. Und die schreiben dann auch bei euch bei Spektrum, dass sie in den folgenden Jahren immer wieder Anfragen auch zu Fällen erhalten haben, wo solche Blätter dann irgendwie eine Rolle gespielt haben. Und einen fand ich noch besonders spektakulär aus dem Jahr 2017, nämlich den thematisiert ihr auch. Vielleicht kannst du mal erzählen, was ist da passiert und wie konnte die Kriminaltechnik da helfen?
Ja, das war, da hatte man in einem See in Baden-Württemberg die Leiche eines jungen Mannes gefunden, der war in so Plastikfolie eingehüllt und beschwert worden und offensichtlich dann eben halt doch durch austretende Gase ist diese Leiche wieder aufgetrieben und wurde eben halt, die schwamm also dann mehr oder weniger an der Oberfläche und wurde dann gefunden. Man konnte den Mann relativ schnell identifizieren, kam aber dann nicht weiter. Weil es war nämlich die Frage, wo war denn jetzt tatsächlich der Tatort? Und da kommen jetzt wieder unsere Kriminaltechniker aus Wiesbaden zum Zuge, weil nämlich in dieser Folie eingewickelt waren auch wieder Eichenblätter. Und jetzt haben sie halt geguckt, von welchen Bäumen könnten diese Eichenblätter stammen. Also sie konnten tatsächlich nachweisen, diese Blätter, die da an der Leiche dran waren, stammen von einem einzigen Baum. Wo stand dieser Baum? Da haben sich natürlich Bäume direkt an diesem Fundort angeschaut und hatten keinen Treffer. Das heißt, der Baum muss woanders gewesen sein. Dann startete eine sehr aufwendige Suche von diesem ganzen Gebiet. Das ist so ein Seengebiet mit mehreren, vielen kleinen Seen. Und haben sie dann überall Proben genommen von Eichen und konnten tatsächlich dann einen Baum entdecken, auch neben wieder einem kleinen See. Das heißt, hier muss der Tatort gewesen sein. Und dann haben sie natürlich die Gegend nochmal ganz genau abgesucht und haben natürlich mehr Sachen gefunden. Sie haben also zum Beispiel Reste von der Armbanduhr des Opfers gefunden. Sie haben das Tatwerkzeug gefunden. Das war nämlich ein Hammer. Der Mann wurde mit einem Hammer erschlagen. Und so kamen sie dann auf die Spur der Mörder. Und die Geschichte, die sich dann offenbarte, die klingt wirklich sehr abstrus. Weil nämlich das Opfer, das stammt aus Albanien. Und es stellte sich heraus, dass im Jahr 2000, also 17 Jahre vorher, da war unser Opfer noch ein ganz kleines Kind, hat ein Onkel von ihm in Albanien einen anderen Menschen erschossen. Und die Verwandten haben Blutrache geschworen und haben also 17 Jahre lang, also die Familie unseres Opfers ist also dann nach Deutschland geflohen, sind 17 Jahre haben sie die verfolgt und schließlich dann diesen Menschen, der ja wirklich mit dieser Tat gar nichts zu tun hatte, deswegen ermordet. Und man konnte tatsächlich auch einen von den Tätern dann auch fassen und verurteilen.
Wow, auch das wieder mit Hilfe von einem Eichenblatt oder von einem Baum, ja. Okay, faszinierend, was da alles möglich ist. Und Andreas, dann denke ich, schlummert ja vermutlich in einigen ungelösten Fällen vielleicht noch geeignetes Pflanzenmaterial irgendwo in irgendwelchen Akten oder Asservatenkammern oder Archiven. Ihr schreibt aber auch, abschließende Frage, trotz des großen Potenzials, das mit dieser Pflanzen-DNA verbunden ist, ist es dann noch gar nicht so gut erforscht. Wieso denn?
Ja, das Ganze ist natürlich sehr aufwendig, ne? Also erforscht ist es natürlich in dem Sinne, aber jetzt die Anwendung im Kriminalistenalltag, sage ich jetzt mal, die hat sich jetzt noch nicht so durchgesetzt, weil das Ganze ist, wie gesagt, das ist relativ aufwendig. Also einmal war dieses Problem mit diesen Pflanzen, die genetisch identisch sind. Also bei Tieren ist das schon viel etablierter. Also mit Hundehaaren werden also auch Täter überführt, dass man eben halt den nachgewiesen hat, der Hund des Verdächtigen war an dem Tatort dort. Insofern kann man, also das wird schon angewandt. Aber mit den Pflanzen kommt ja auch noch hinzu, wie ich ja auch geschildert habe, dass das dann so verrottetes Material ist. Und da dann jetzt die DNA wieder raus zu isolieren, das kann man natürlich mittlerweile immer besser. Es gelingt ja sogar jetzt selbst bei Fossilien, kann man das ja auch machen. Aber das ist natürlich in den kriminaltechnischen Instituten von den Ländern auch noch nicht so etabliert. Und das ist natürlich auch ein bisschen das Ziel unserer drei Autoren, dass sie haben diese Methode jetzt etabliert und wollen sie natürlich weiter verbreiten, dass also auch nicht nur in der Bundesrepublik, in den Ländern das weiter angewendet wird, sondern auch europaweit. Da gibt es ja dann auch internationale Netzwerke. Aber das dauert natürlich alles seine Zeit. Aber ich denke schon, dass wir in Zukunft wahrscheinlich noch öfter in den Nachrichten davon hören werden, dass ein Mörder mit Hilfe eines Laubblatts überführt worden ist.
Ja, und wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, auch noch mit mehr Details, dann findet ihr den Text online auf spektrum.de. Da könnt ihr reinschauen und euch das Ganze nochmal angucken. Die Fälle dann auch da nochmal nachlesen. Gibt auch einige Fotos dazu. Und lieber Andreas, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
Gerne.
Und auch euch vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei dieser Ausgabe vom Spektrum-Podcast. Eine neue gibt's dann wie immer kommenden Freitag. Hört doch auch dann gerne wieder rein, würde mich freuen. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.